Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute ganz herzlich Silke von Bremen.
Herr Gasdorf, ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier in Westerland.
Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Und Sie haben in ein paar Tagen einen ganz besonderen Tag, denn da kommt Ihr Debütroman raus.
Ja, das stimmt. Am 23. Februar habe ich Premierenlesung. Wunderbar, in der Kirche St. Severin in Kaitum. Und ich werde da nicht alleine auf der Bühne stehen, sondern ich habe das Glück, dass die Bärbel Schmidt, die ja viele unter ihrem Pseudonym Dora Held kennen, eine Sylterin, die Moderation dieses Abends unterstützen wird.
Sehr schön. Ja, Stumme Zeit heißt das Buch. Und um was geht es denn da im Wesentlichen?
Also als der Verlag mir die Umschlagseite brachte, habe ich gedacht, Leute, ihr seid großartig. Ihr schafft 400 Seiten in 2-3 Absätzen zu erklären. Und insofern, das könnte ich gar nicht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich in der Kürze der Zeit Ihnen den Inhalt des Buches beschreiben sollte. Aber es ist ein wunderbarer Roman, der sich mit Schicksalen beschäftigt. Und wenn man so alt ist wie ich, also ich bin Jahrgang 59, dann steht man auf den Schultern von Menschen, die im Dritten Reich ihre Jugend gehabt haben oder auch schon älter waren. Das heißt, viele von den Menschen, die in deiner Kindheit in den 70er Jahren so um dich sind, sind ja doch auch belastet. Ich will nicht sagen alle traumatisiert, aber die haben alle was erlebt. Und ich habe als Kind immer gespürt, irgendwas stimmt nicht. Also ich hatte keine Worte dafür, aber man hat ja vieles einfach nicht benannt. Und meine Erfahrung ist, durch viele Arbeit, auch bei der Telefonseelsorge, Probleme entstehen dann, wenn man nicht kommuniziert. Und die Insel Sylt hat ja eine großartige Geschichte. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, auch in der Literatur, gibt es wunderbare Historienromane. Aber die enden Ende der 20er Jahre. Und dann geht es los mit Uta Danella. Die hat einen wunderbaren Liebesroman geschrieben. Ich glaube, der kam 1960 raus, Stella Termogen. So, das heißt, die Zeit dazwischen findet irgendwie in der Literatur überhaupt nicht statt. Und das war einer der Gründe, warum ich gedacht habe, nein, man muss auch solche Dinge erzählen, um zu verstehen. Und ich finde ja auch, dass man Romane, das ist ja natürlich alles ausgedacht, das sind keine Vorbilder, die ich hatte, aber dass auch Romane Geschichtsbewusstsein schaffen können.
Aber wie ist es, also so ein bisschen inhaltlich, dass wir so ein bisschen wissen, wenn wir also wollen den Leser und Hörer natürlich auch so Geschmack
auf das Buch. Nein, die sollen das Buch alle kaufen, das weiß ich schon. Also worum geht es? Ich habe zwei Protagonisten und einen Mann und eine Frau und die beiden leben in einem Ort, der wunderbar und wunderschön ist. Und wenn man sich jetzt auf Sylt auskennt und die Landschaftsbeschreibung liest, dann ahnt man, wo auf Sylt das ist. Also in diesem Roman, das muss ich nochmal sagen, taucht weder Sylt auf noch irgendein Ortsname, weil es geht um die Schicksale dieser Person, aber man kann es schon hier auf der Insel verorten, wenn man die Insel gut kennt. Und diese beiden eint, dass sie ihre Mütter nicht erlebt haben. Also Rudi hat seine Mutter ein paar Jahre erlebt, aber unter Umständen, die beiden gar nicht kennen, sind die einfach nicht da. Und da auch nie drüber gesprochen wurde, war auch klar, sie dürfen da gar nicht nachfragen. Aber jetzt werden sie älter. Sie sind jetzt beide um die 40. Wir sind in den 70er Jahren. Und das ist ja eine wahnsinnig spannende Zeit auf Sylt. Also der Fremdenverkehr nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Also unglaubliche Umbrüche. In Westerland natürlich sehr viel kräftiger als in den Dörfern. Also mein Roman ist richtig ein wunderbarer Dorfroman. Und jetzt entdeckt Helmer etwas. Und diese Entdeckung setzt die beiden sozusagen in Bewegung, dass sie plötzlich anfangen nachzudenken. Also das ist ja auch seltsam. Also was ist da eigentlich passiert? Und sie fangen an zu reden miteinander und stellen fest, sie wissen beide wenig. wissen, was sie wissen, ist unterschiedlich. Und jetzt geht es so bruchstückhaft. Und daraus entwickelt sich eine sehr dynamische Geschichte, die fast ein bisschen krimimäßig ist. Es sind Liebesszenen dabei. Also es ist, wie ich finde, es ist wirklich ein Roman, so wie aus dem Leben gegriffen. Aber der Tenor ist eben Verlust und Trauer. Und das Allerschönste ist, dass es auch so aufzeigt, man kann das überwinden. Also das ist nicht hochdramatisch. Wir erleben ja alle Dinge, die uns nicht unbedingt glücklicher machen. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, dann kann man das lösen, ein Problem. Und das gelingt den beiden auch. Und die sind super, die beiden. Also solche Figuren kriegen ja eine eigene Dynamik. Die anderen Figuren sind auch toll und sie lösen das, ja.
Also das heißt, es nimmt nachher ein gutes Ende, auch wenn es eben schicksalshaft ist, was Sie dort beschreiben?
Ja, doch, es nimmt ein gutes Ende. Also es ist nicht alles gut. Das muss man sagen, es ist nicht alles gut. Es ist teilweise wirklich auch erschütternd. Und ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen, was im Dritten Reich alles passieren konnte. Aber für die beiden, und das ist eben sehr glücklich, gibt es eine Lösung. Aber diese Lösung gibt es eben nur, weil sie so mutig sind, dass sie sich dem auch stellen und nicht weiter vorweglaufen, sondern sagen, okay, jetzt packen wir es an.
Es hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an, dass man es auf jeden Fall lesen sollte. 400 Seiten, haben Sie schon gesagt.
Ja,
das ist ein ganz schöner Schinken dann, sage ich mal.
Also ja, ich war wirklich erstaunt. Also ich habe ja immer in meine Tastatur gehauen und auf meinem Computer waren das irgendwie 230 Seiten, glaube ich. Und dann arbeitet man ja mit einer Lektorin zusammen. Da habe ich übrigens, also ich muss mal sagen, ich habe wahnsinniges Glück gehabt, dass dieser Dörlemann Verlag in der Schweiz, der letztes Jahr der Verlag des Jahres in der Schweiz wurde, ein wirklich renommierter Verlag. Und die Lektorin, die mich mit Sabine Dörlemann dann bekannt gemacht hat, ist eine Sylterin, Christine Kress. Und als Christine Kress mir das erste Mal diese lektorierten Seiten schickte, dachte ich, nee, das muss ein anderes Buch sein. Es sind 400 Seiten, ja. Aber es liest sich leicht.
Aber wie sind Sie, wie lange hat es in Ihnen gearbeitet, dass Sie gesagt haben, ich möchte gerne so einen Roman schreiben?
Ich wollte nie einen Roman schreiben.
Okay.
Ich wollte nie Bücher schreiben. Also in der Schule war ich in Deutsch, glaube ich, gar nicht gut. Und dieser Roman, das ist eine besondere Geschichte. Ich arbeite ja auf Sylt als Gästeführerin seit 25 Jahren und ich habe ganz, ganz viele Stammgäste, also wirklich bezaubernde Menschen. Also es ist gar nicht so das klassische Sylt-Publikum, die eben mehr so den Strand suchen und auch das Entertainment und dann abends schön essen gehen, sondern ich habe auch noch so, weiß ich nicht, die noch aus einer anderen Zeit kommen und Kultur suchen und. Und darunter war eine Dame, ich wusste nicht, was sie beruflich machte. Heute weiß ich, dass sie für Drömer und Knauer Projektleiterin war und Christine Steffen-Reimann sagte jedes Mal, wenn wir uns im Sommer trafen und sie eine Führung gebucht hat, Frau von Bremen, Sie müssen mal ein Buch schreiben, einen Roman. Und ich habe immer gedacht, ja, ich könnte auch den sterbenden Schwan tanzen und habe das überhaupt nicht ernst genommen. Und irgendwann kriegte ich ein Paket von ihr und da waren lauter Romane, Historienromane drin und sie sagte, lesen Sie doch mal und gucken Sie mal, was davon Ihnen gefällt. Und dann meldete sich nach ein paar Wochen und fragte, ob ich den schon mal reingeguckt hatte. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, wenn jemand sich so viel Mühe mit dir gibt, ja, und dir das zutraut, vielleicht kannst du es wirklich. Und dann bin ich angefangen und ich habe verkackt. Entschuldigung, dieses Wort. Ja, aber okay. Es hat nicht funktioniert, weil ich keine Vorstellung davon hatte, wie man einen Roman schreibt. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Also
das kann ich habe da immer, also Chapeau, ich schreibe ja Texte, aber die sind dann irgendwie maximal eine Seite lang, sage ich mal. Und dieses, man muss ja das Konstrukt immer weiter aufbauen für so einen Roman.
Ja, und es ist wirklich schwer, schwer, schwer. Und das, was Sie eben sagen, Herr Gasdorf, habe ich nicht gemacht. Ich habe gedacht, man schreibt so vor sich hin, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, das hat nicht geklappt. Und ich war etwas frustriert und dann habe ich irgendwann gedacht, warum hat es eigentlich nicht geklappt? Und ich kann dann auch einen Ehrgeiz entwickeln und bin dann nochmal wieder angefangen, habe dann auch wirklich versucht zu verstehen, was bedeutet Plot und all diese Dinge. Und dann ist etwas passiert, was dann den Auslöser gab. Christine Steffen-Reimann wurde krank. Ich habe nicht erfasst, wir waren ja auch nicht eng befreundet, wie schwer das war. Und sie starb. Und das hat mich so betroffen, dass ich gedacht habe, also Christine, ich mach's jetzt für dich. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Ich versuche es jetzt. Und dann habe ich mich richtig rangesetzt und habe Blut und Wasser geschwitzt. Und es war, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schwer. Ja, und dann hat es irgendwie geklappt. Dann war ein guter Segen drauf, woher auch immer. Vielleicht hat sie aus dem Himmel zugeguckt und ihre Hand schützend über mich gelegt.
Haben Sie da mit einem, also wie haben Sie das dann gemacht? Haben Sie immer nach und nach sozusagen weiter etwas aufgeschrieben oder haben Sie sich da immer so, also saßen Sie einfach dann und dann kam spontan oder wie haben Sie immer was vorgeschrieben? Wie ist das bei Ihnen dann
Also ich glaube, dass Romane ganz unterschiedlich geschrieben werden. Aber Sie haben das vorhin schon angedeutet, man muss natürlich so einen Roman durchdenken, man muss sich die Figuren genau überlegen, das hatte ich ganz zu Anfang gar nicht gemacht. Was sollen diese Figuren erleben, was ist eigentlich die Kernbotschaft des Buches? Ja, und dann fangen Sie an und Sie wissen das, Schreiben ist schwer. Es ist einfach schwer. Man sitzt ja manchmal an so einem Satz, das glaubt man ja nicht einen ganzen Tag. Und wenn man den am nächsten Morgen liest, denkt man, nee, es ist nicht gut. So, und dann fangen Sie wieder von vorne an. Aber ja, es hat geklappt.
Ich wollte gerade sagen, ja, aber wie lange haben Sie etwa gebraucht?
Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, aber ich habe mich dann, also wir haben eine kleine Wohnung, mein Mann und ich in Hamburg-Ottensen. Und ich habe dann, also in der Saison musste ich arbeiten, da hatte ich auch gar nicht die Konzentration dafür. Aber ich bin dann 2 Winter über immer wieder, nicht am Stück, immer wieder in diese kleine Wohnung gefahren und bin wirklich völlig sozial verwahrlost. Also da haben wir auch keinen Telefonanschluss oder so und habe zugemacht. Und ja, und dann habe ich mich konzentrieren können, was hier auf Sylt auch nicht gegangen wäre, weil irgendwas lenkte mich immer ab. Ja, und dann hat es funktioniert.
Also quasi ein Roman über Sylt in Hamburg-Ottensen entstanden, kann man sagen, im weitesten Sinne.
Aber wie gesagt, es ist nicht der klassische Sylt-Roman. Nee,
das ist, ja, ich meine, aber Sie meinten ja schon die Orte.
Also ja, genau. Also man kann es entdecken. Ich brauchte ja eine Vorlage. Also wenn Sie schreiben, dann müssen Sie ja Bilder entwickeln können, die Sie beschreiben. Und da mir diese Insel eben so unglaublich vertraut ist, war das einfacher abzurufen. Ich hätte die Geschichte überall schreiben können. Aber selbst das alte Land ist mir nicht mehr so vertraut, dass ich in Hamburg Wege hätte beschreiben können. Aber Wege auf Sylt konnte ich beschreiben, weil ich die ja auch durch meinen Beruf ständig laufe. Da musste ich überhaupt nicht weiter nachdenken oder irgendwas recherchieren.
Aber das muss ja dann ein wunderbares Gefühl sein. Also 2 Winter lang quasi immer mal wieder geschrieben. Dann war es da, die dann plötzlich 400 Seiten. Und Sie waren wahrscheinlich total euphorisch?
Nee.
Erschöpft? Also
ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, Erleichterung ist das richtige Wort. Ich war erleichtert, dass ich es irgendwie geschafft hatte. Aber dann war ja immer noch die Frage, ist es gut? Das wusste ich ja nicht. Und ich kann es bis heute, also ich kriege jetzt wunderbare Rückmeldungen. Und mittlerweile ahne ich, das Buch ist wirklich gut. Aber ich selber hätte das nicht mehr beurteilen können.
Aber das ist ja, also Sie bekommen schon Rückmeldungen von Leuten, die es vorab, die sozusagen, weil jetzt ja erst am 22.
wie gesagt, genau. Die Presse hat es ja vorher bekommen.
Genau.
Ja, genau. Und ein paar Ausgewählte haben dieses Buch vorher bekommen.
Und die Resonanzen sind positiv?
Die Resonanzen sind ausgesprochen positiv, ja. Das macht mich sehr glücklich.
Ja, wie gesagt, alle sind gespannt. Und Sie sagten es ja schon, die Premierenlesung ist ja am 23.
Ja, ein Tag, nachdem die Bücher zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, warum es da so eine Grenze gibt, also gedruckt sind die ja, aber es gibt offensichtlich dann so eine Schranke, die dann hochgeht und das ist hier der 22. Februar, das wird es auch in Hamburg sein, dann ist das Buch erhältlich, ja.
Und aber natürlich wahrscheinlich so auf Sylt auch dann nochmal so mit speziellen Aufstellern und so, oder? Es wird doch bestimmt auf Sylt nochmal...
Nicht, dass ich wüsste. Also ich mache keine Aufsteller. Okay. Aber also ich habe die Insel plakatiert mit dem Hinweis auf die Lesung.
Aber sehr gut. Okay. Aber haben Sie einen ganz besonderen Ort für die Lesung? St. Severin in Keitum.
Genau.
Das ist
Das ist ein besonderer Grund. Also die Fans von Wacken, die reden doch von ihrer Wiese und sagen Holy Ground, oder? Und ich habe noch gedacht, was ist das für ein toller Begriff? Und wenn ich den verwenden dürfte, würde ich sagen, Severin ist my holy ground. Also diese Kirche hat ja eine wunderbare Atmosphäre. Ich bin sehr oft in der Kirche und ich bin umfangen. Es ist ein sehr schöner Raum. Und dass die Pastorin und der Kirchenvorstand, als ich höflichst, freundlichst angefragt habe, die sind ja kein üblicher Veranstaltungsraum. Ich habe gefragt, ob die Möglichkeit bestünde. Also natürlich unterstütze ich damit auch die kirchliche Arbeit. Und dann haben sie gesagt, ja gut, das machen wir. So, und jetzt bin ich richtig glücklich, ja.
Gibt es denn, weil kurz vorher erscheint ja unser Podcast vor dieser Lesung auch, gibt es denn da noch Karten theoretisch?
Es gibt noch, also gestern gab es noch 50 Karten, so.
Okay, ja. Dann hoffe ich, dass es, wenn es bei der Ausstellung am Freitag auch noch einige gibt, wie kann man die beziehen? Das ist ja auch nochmal
also,
wichtig.
Also ja, wir haben ja auf Sylt ein Ticket-Vorverkaufssystem, in dem wirklich alle Veranstaltungen, und das ist jetzt wirklich ein touristischer Tipp, gehen Sie mal auf die Seite, Sie brauchen nur googeln Sylt-Veranstaltung und die ist neu gemacht worden und Sie haben wirklich einen wunderbaren Überblick jeden Tag, was findet an Veranstaltungen statt und dann muss man sich so ein bisschen durchlavieren, aber man geht dann eben auf die Veranstaltung rauf, muss ein Datum eingeben und dann kann man das buchen. Und das geht relativ einfach.
Also ne, für kurz entschlossene Tipp, man kann noch bei der Lesung...
Also auch aus anderen Orten, man muss nicht vor Ort sein, man kann übers Internet diese Karten buchen.
Das hoffe ich jetzt in der Zeit, dass man das kann. Aber ich finde, wir sollten auch nochmal, was ich ja spannend finde, auf Ihren, damit man die Autoren noch besser kennenlernt, erzählen Sie doch mal Ihren, so ein bisschen Ihren Lebenslauf, weil Sie kommen ja nicht von Sylt, sondern Sie kommen ja aus dem alten Land bei Hamburg.
Ich komme aus dem alten Land bei Hamburg und... bin erstmal nach Hamburg gegangen, da wo Sie wohnen, Herr Gastorf, und habe bei Hapag-Lloyd am Jungfernstieg im Reisebüro meine Ausbildung gemacht. Und meine.
Das ist ja spannend, also als Reiseverkehrskauffrau.
Ja, genau. Okay. Ich habe richtig eine kaufmännische Ausbildung gemacht, die übrigens mir auch wirklich Freude gemacht hat. Aber die, mit denen ich zusammen Abitur gemacht habe auf dem Athenäum in Stade, viele von denen haben studiert. Und dieses Studentenleben, das fand ich großartig. Also sowas kannte ich auch von zu Hause nicht. Wie gesagt, ich bin ja auf dem Land groß geworden. Da wurde bei jeder Ernte. Es war selbstverständlich, dass man immer mit anpacken musste. Und dieses Studentenleben schien mir doch irgendwie eine super Alternative zu dem 9-to-5-Job, den ich auch in Hamburg hatte. Und dann bin ich nach Kiel gegangen und habe nachher auch meinen Abschluss in Geografie und Völkerkunde und Politik gemacht. Und das größte Glück ist wirklich in diesem Studium, ich habe meinen Mann kennengelernt.
Okay.
Ja, also mein Mann Hans Jessel, der hier auf Sylt als Landschafts- und Kalenderfotograf ja sehr bekannt ist, der hat auch Geografie studiert und wir waren beide, man nennt das Hiwis. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und also wir mochten uns zu Anfang nicht unbedingt, aber irgendwann war es dann reif. Ja, und dann bin ich nach Sylt gegangen und war doch etwas naiv. Also ich kannte Sylt vorher nicht. Also er hat mir natürlich seine Insel dann gezeigt. Das war 83 das erste Mal.
Moment, weil er, das muss, also er kommt hier von hier.
Genau, Hans ist Sylter. Hans lebt hier in Westerland, ist ja hier groß geworden, genau, und hat in Kiel studiert. Und dann habe ich durch ihn Sylt kennengelernt. Und boah, ich finde es schon eine Herausforderung, hierher zu ziehen.
Also vor 35 Jahren war das.
Ja, vor allen Dingen, wenn Sie sich wirklich verankern wollen. Also wenn man jetzt hierher kommt, so wie viele Saisonkräfte, dann glaube ich, ist Sylt ziemlich sexy. Aber wenn Sie sagen, nein, das soll mein Lebensmittelpunkt werden, dann brauchen Sie ja soziale Kontakte, die Sie tragen. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Das kann man übrigens sehr gut auch in meinem Buch lesen, Gebrauchsanweisung für Sylt, das im Piper Verlag erschienen ist. Da beschreibe ich das, dass die Sylter, und das kenne ich auch von mir selber, erstmal zurückhaltend sind, wenn sie jemanden kennenlernen. Weil in diese Freundschaft zu investieren, und dann gehen die immer nach 1-2 Jahren wieder, das ist schmerzvoll. So. Und deshalb habe ich erstmal in den ersten 2 Jahren nicht so viele Angebote gekriegt. Das hat sich dann zum Glück irgendwann geändert, weil die verstanden haben, die bleibt. Und dann habe ich damals in Keitum im Museum gewohnt. Der Witz des Jahrhunderts ist ja, der Herr Lindner, der im Museum geheiratet hat, der hat in meinem Schlafzimmer geheiratet. Also mein Schlafzimmer, das ehemalige Schlafzimmer, das ist heute das Trauzimmer.
Ich war ja live dabei bei der Hochzeit.
Ja.
Ich habe mir das früher auch angeschaut, da war ich auch in Ihrem Schlafzimmer.
Und dann waren Sie auch in meinem Schlafzimmer, genau.
Ein traumhaftes Haus,
ein traumhaftes Haus.
Zu dem haben Sie im Museum dann gewohnt? Das war damals noch gar kein...
Doch, das Museum war schon Museum, okay. Aber es war kleiner und sie hatten, das ist damals einfach, also es ist ja auch einer Zeit aus den 50er, 60er Jahren geschuldet, dass die Betreuer im Haus wohnten, weil man ja früher auch gar keine Alarmanlagen oder ähnliches hatte und ich bin ja auch überwiegend eingestellt worden, das Haus zu pflegen, zu putzen, den Garten zu machen und die Karten abzureißen, das ist eine Stellenbeschreibung gewesen, die ich dann nachher elegant ein bisschen aufgepoppt habe. Ja, und in Keitum habe ich dann angefangen, Geschichte zu verstehen, dass ich Geschichte vermitteln kann. Also ich finde ja immer dieses so Vergangenheit fruchtbar machen. Also für viele ist ja Vergangenheit, ach, das ist Schnee von gestern. Ich glaube, man kann viel aus Vergangenheit lernen. Es ist eine große Freude, mir das zu vermitteln, den Gästen, scheint auch zu funktionieren. Und ich hoffe, es funktioniert auch mit dem Buch. Ich finde, ich rede viel zu viel. Herr Gastorf, fragen Sie mal mehr.
Nee, ich finde das super. Das ist ja Sinn der Sache, weil ich mag immer Gäste, die viel reden, weil dann muss ich nicht so viel reden. Aber ich frage natürlich gleich wieder etwas, weil Sie sind Gästeführer. Und Sie haben ja gesagt, dass Sie, wie Sie sagten, Geschichte auch vermitteln wollen. Mhm. Also Sie machen nicht die Halligalli-Tour.
Nein.
Nicht die Kneipentour oder sowas. 3 Kneipen an einem Abend kennenlernen. Und ja, Sylt ist ja nicht... immer der Inbegriff für Geschichte. Sylt steht ja für in der Öffentlichkeit immer, ne? Das ist ja mehr so.
Das Klischee Glanz, von Sylt ist ein anderes.
Glanz und Glamour. So.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt bei Ihnen, wie muss man das vorstellen? Also Sie bieten spezielle Touren an, also spezielle Programme.
Ja.
Aber wo führen Sie die Menschen hin?
Also es liegt an Ihnen. Sie buchen mich privat, mittlerweile nur noch privat. Ich habe ja sonst offene Touren angeboten. So, und dann würde ich mich mit Ihnen unterhalten und sagen, was interessiert Sie dann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage einfach mal, die Landfrauen aus Heide habe, dann mache ich mit denen gerne eine Tour durch Keitum und dann schaut man sich mal Frauenleben im 18. Jahrhundert an. Wie war das eigentlich, wenn die Männer fast alle zur See sind, 50% auch nicht wiederkommt und du deinen Mann stehen musst? Oder also, wenn ich jetzt eine Architekturgruppe habe, dann ist natürlich alles spannend. Also diese 70er-Jahre-Architektur in Westerland, über die kann man schimpfen. Aber sie ist ja von der Geschichte her interessant, dass man so radikal sich von diesen alten Dingen verabschieden konnte. Und das hatte ja einen Grund. Man wollte mit diesen alten Sachen auch nichts mehr zu tun haben. So, und dann kommt dieser Brutalismus, diese Betonarchitektur. Und man glaubt, alles wird besser, weil man jetzt modern ist.
Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen, ja, weil mich das immer beschäftigt, weil ich das ganz, 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 ganz schlimm finde. Ich stand vorhin in Wenningstedt,
ja,
und guckte schon wieder zu diesen schlimmen Hochhäusern. Jetzt will ich eine dumme Frage, was stand denn davor da?
Also das darf man sich nicht vor Augen führen. Die großartigste bäderzeitliche Architektur, die Sie immer noch in den Ostseebädern wie auf Usedom oder woanders finden. All das hatten wir in schönster Ausprägung. Aber man muss verstehen, dass in den 60er Jahren, Westerland ist ja immer ein relativ mondänes Bad gewesen. Und durch die Mobilität, die zunehmende Mobilität der Menschen, kriegten wir eine irre Konkurrenz in zum Beispiel Italien, diese wärmeren Küsten am Mittelmeer. Man fuhr jetzt, also dieses wunderbare Lied, zwei kleine Italiener, man fährt ja jetzt mit dem Auto rüber. Und da haben die Westerländer Stadtvertreter gesagt, wenn wir die Gäste halten wollen, dann müssen wir jetzt hier auch mal diese alten Klamotten, das wollte übrigens früher wirklich keiner mehr, ja, das, was wir heute schick finden. Und dann hat man sich mit einem Bauunternehmer zusammengetan und radikal abgerissen und gebaut. Und ich finde es auch nicht schön, wobei ich es mittlerweile, hat es schon fast so was Ikonografisches, weil wenn Sie diese drei Blöcke zeigen auf dem Foto, jeder weiß, also nicht jeder, aber wer sich hier mit dem Fremdenverkehr auskennt, das ist Sylt. So, sowas brauchen Sie ja auch erstmal. Ein Bild, wo es sofort Klick macht. Also das, so ist ja auch Severin für Keitum. Jeder weiß sofort, das ist es. Und wenn Sie dafür eine Marketingkampagne machen wollten, dann würde Sie das sehr viel Geld kosten. Das haben die Westerländer geschenkt gekriegt.
Das stimmt, aber ich glaube, Sie als Gästeführerin wissen es ja am besten dann, was es für eben, das ist ja diese Vielfalt von Sylt oder auch die Diskrepanz in sich.
Ja.
Also Sie haben da diese Betonklötze, wie Sie es nannten, aber Sie haben auch, Sie hatten Keitum angesprochen, was ja für mich persönlich eigentlich eines der wunderschöner...
Ja, die Puppenstube.
Oder?
Ja.
Und ich glaube, das macht es auch aus. Und macht es das auch für Sie so lebenswert, weil Sie haben ja noch eine kleine Wohnung in Ottensen, Sie sind ja, also Hauptmittelpunkt ist, glaube ich, hier.
Ja, natürlich.
Was ist es für Sie auch eben so dieses, dass Sie sagen, dass diese Vielfalt von Süd, was das für Sie so lebenswert macht? Oder sind Sie, sagen Sie, nee, ich bin eigentlich nur in Keitum und ich wohne zwar im Westland, aber da gehe ich gar nicht hin zur Friedrichstraße?
Nee, also das ist schon, also Sylt ist schon vielfältig, das muss man sagen. Und wir haben, also wenn Sie mich fragen, was liebe ich an Sylt, dann ist es natürlich, wir haben hier einen sehr, sehr hohen Lebensstandard mit all den Problemen, also die auch damit einhergehen. Aber das ist eigentlich das, was ich schon sehr schätze. Und natürlich, also was eigentlich das Allerbeste ist, wenn Sie einen Tag, also wenn Sie auf Sylt leben und arbeiten und Sie haben einen Tag frei und Sie leben in der Stadt, dann haben Sie einen Tag frei. Aber auf Sylt können Sie ja richtig einen Tag Urlaub machen, weil diese ganze touristische Infrastruktur Ihnen ja zu Füßen liegt. Und das hat eben in den 70er Jahren angefangen, wo dieser Roman spielt und was ich eben auch aufzeige. Wir gucken ja heute durchaus kritisch auf den Fremdenverkehr, weil nicht alles gut gelaufen ist. Und die Wurzel des Übels wird eben in dieser Zeit gelegt, wo man eben denkt, man kann die Natur beherrschen. Also es ist die Zeit der Atomkraftwerke, es ist die Zeit, wo die großen Umgehungsstraßen, Autobahnen durch die Straßen gefräst werden. Also durch Ottensen sollte ein Autobahnzubringer gebaut werden und das hat man dann zum Glück durch Proteste abgebogen. Also man baut ja auch dieses Kurzentrum quer zum Wind. Also die Sylter, die alten Friesenhäuser sind ja immer mit der Schmalseite zum Wind gebaut und das hat ja seinen Grund. Und die Menschen sind in dieser Zeit, ich will nicht sagen ein bisschen größenwahnsinnig, aber man glaubt eben, man kann alles beherrschen. Die Natur, ja.
Das ist halt nicht so. Also, wie gesagt, jetzt haben wir das Buch gut besprochen. Das Problem ist, wir müssen es wahrscheinlich nochmal treffen, weil wir sind schon so fast mit der Zeit durch.
Ja,
aber nein, es würde mich, was mich noch interessieren würde, wenn Sie es verraten, oder da kommen wir auch noch gleich zu dem Thema Lieblingsorte, ne?
Ja.
Weil ich habe ja noch, ich habe sozusagen noch diese drei Fragen vorbereitet. Und ich meine, da geht es auch um Lieblingsort. Das ist jetzt ja sozusagen das erste Mal im Podcast, im neuen Jahr auch, dass man sozusagen über noch drei Fragen am Ende hat.
Ja.
Ich sehe gerade, die Lieblingsorte sind nicht dabei. Würden Sie da noch mal was zu sagen zu dem Thema Lieblingsorte?
Also ich kann nur sagen, dass ich in jedem Ort etwas finde, was mich begeistern kann. Also Kaltum ist natürlich mit dieser historisch gewachsenen Struktur großartig. An Kampen begeistert mich zum Beispiel die Geschichte der 20er Jahre. Das ist gar nicht so bekannt. Also wir haben in den 20er Jahren ja eine wahnsinnig aufregende Zeit, sehr viel Intellektuelle. Und ich meine, dass Thomas Mann und Emil Nolde hier waren, das werden die meisten Gäste wissen. Aber es waren ganz viele andere spannende Menschen auch. Und List und Hörnum, diese Militärstandorte, die versuchen aus dieser Militärlast jetzt was zu machen, wobei ich gerade finde, dass die Lister es nicht so gut lösen, aber das ist meine ganz persönliche Einstellung. Aber
was hätten Sie jetzt, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das Thema Dünenpark meinen zum Beispiel? Oder
zum Beispiel.
Was, da haben wir auch schon Podcasts zu gemacht. Was?
Das machen wir mal in einem extra Podcast.
Gerne, ja, total gerne, immer. Okay,
nein. Ja, also ja. Das ist wirklich ausgesprochen spannend. Also wie machen die Lister das? Also ja.
Aber Sie machen ja auch, Sie engagieren sich ja auch auf Sylt, ne, zu solchen Themen, richtig?
Ja, genau. Also es gibt ein Bürgernetzwerk, das heißt Meret Reichts aus Liebe zu Sylt, angelehnt an eine wichtige historische Frauenfigur, die Meret hieß. Und wir haben uns damals zusammengefunden, also hunderte von Syltern, die gesagt haben, es ist ja alles schön und gut, aber es läuft nicht alles in die richtige Richtung. Also wenn man Politik und Wirtschaft die Entscheidung ausschließlich überlässt, dann geht es nicht immer in die richtige Richtung. Ja, und da finde ich zum Beispiel so große investorengesteuerte Bauprojekte muss man ausgesprochen kritisch sehen. Und da habt ihr jetzt ja in Hamburg ist ja gerade ein großartiges Debakel.
Ja, das war ich war der Erste, wenn ich es mal kurz sagen darf, der darüber geschrieben hat, dass es den Baustopp gibt beim Elbe Tower.
Ja.
Ja, das ist natürlich, das will keiner haben. Also nein. Man will keine, wir haben in Hamburg mehrere Brachen, wir haben das Holstenareal noch, wir haben in St. Pauli noch was, ne?
Ja.
Aber ist klar. Man muss da ganz so aufpassen und das hinterfragen mit den Investoren.
Das ist schwierig, ja. Und auch dieses, wie viel Macht haben Investoren? Also was bedeutet das eigentlich für Gemeindepolitik? Das ist vielleicht nicht immer im ersten Moment, wenn einem das Goldene vom Himmel versprochen wird, so deutlich. Also in List wurde ja versprochen, ihr kriegt einen Kindergarten und eine Seniorenbetreuung oder einen Aufenthaltsraum und das Schwimmbad und so. Und jetzt stellen wir eben fest, Also ich sag mal so, ich bin gespannt, was davon übrig bleibt.
Aber wie gesagt, das können wir auch immer noch mal alles.
Das machen wir noch mal.
Es gibt viele Themen, aber jetzt sehe ich gerade die Zeit und jetzt kommen die drei Fragen.
Jetzt da mal los, Herr Gassow. Ich
sage Premiere für die drei finalen Fragen. Wirklich, das habe ich noch nie gemacht.
Ja.
Und die erste Frage war, wie würden Sie in wenigen Sätzen jemanden Sylt beschreiben, der die Insel noch nie besucht hat?
Das ist natürlich nicht so einfach, aber ich sag mal so, wenn man jetzt für karge Landschaften was übrig hat, dann ist Sylt wirklich wunderschön, aber ich empfinde Sylt durchaus als widersprüchlich. Also wir haben einmal diese atemberaubenden Naturlandschaften, wie diese Wanderdünen, die in ihrer Größe in Deutschland ja nirgendwo sind, diese spektakulären Abbruchküsten, die Heidelandschaften, dieser lange Strand. Aber man muss fairerweise eben auch benennen, dass wir beispielsweise in der Saison Kollapszustände haben, was die Verkehrsinfrastruktur anbelangt. Und es gibt urbane Bereiche wie die Gewerbegebiete oder die Militärliegenschaften oder wir haben das schon angesprochen, die 70er-Jahre-Architektur. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn das so ein grauer Tag ist, dann kann einem das auch aufs Gemüt schlagen. Ja, also die Insel ist widersprüchlich.
Genau, aber das ist jetzt schon vielleicht sogar Frage, also wenn Sie einen Wunsch für Sylt frei hätten, das ist jetzt Frage 2, was würden Sie auf der Insel umsetzen und ändern? Dann könnten Sie ja genau diese Themen ändern.
Die können Sie deshalb nicht ändern, weil das wissen viele gar nicht. Also wir müssen auf Sylt einfach anders zusammenarbeiten. Wir brauchen eine höhere insulare Zusammenarbeit. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir unterschiedliche Gemeinden haben. Das heißt verschiedene Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und Kurdirektoren. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, dann haben die in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt fruchtbar zusammengearbeitet, sondern mehr gegeneinander. Und wenn wir die Probleme auf Sylt lösen wollen, und wir haben ja nicht weniger, ich sage jetzt einfach nur mal Wohnungsnot, dann geht kein Weg daran vorbei, dass wir einfach gemeinsam an einen Strang ziehen. Also es bräuchte ein gemeinsames Inselparlament oder wie auch immer.
Finde ich eigentlich einen sehr interessanten Aspekt, weil ich mich immer frage, warum bekommen die diese ganzen Dinge nicht so richtig in den Griff? Jetzt schweife ich ab, aber Sie hatten das mit dem Verkehrskollaps schon angesprochen.
Ja, wenn die da oben...
alles nicht, weil ich fahre, wenn ich hier bin, Fahrrad oder... Also wirklich,
ja,
und ich finde,
toll, Herr Gassow, Gratulation, nein, bleiben
aber,
Sie dabei.
Aber wenn die... Nein, ich verstehe es immer nicht, wie man... Da kann man doch einfach... Da habe ich auch schon mit dem Bürgermeister hier mit dem von Westerland drüber gesprochen. Ja. So, ich verstehe es immer nicht. Da kann ich doch einfach mal irgendwelche, Entschuldigung, du hast Wort, Verbote erlassen, dass die hier mit ihren ganzen Autos nicht die ganze Zeit...
Herr Gassow, das ist zu kurz gedacht. Wenn da oben dieser Dünenpark mit Hunderten von Wohnungen und und weiß ich nicht, wie viel da, dann muss man doch überlegen, was bedeutet das eigentlich für den Verkehr? Weil das ist ja nicht so, wie behauptet wird, die kommen alle über die Fähre. Und wenn schlechtes Wetter ist, bleiben die doch nicht in List, die fahren doch nach Westerland. In Kampen kommst du jetzt schon manchmal in der Saison nicht über die Straße. Und jetzt haben wir 1000, das ist ja nachgerechnet worden, über 1000 Verkehrsbewegungen am Tag mehr. So. Also, ja, das muss man vorher besprechen. Ja,
klar, genau. Also die Insel steht, es ist nicht alles nur eine Sonnenschein, es
gibt viele Herausforderungen. Ja, aber wir wollen ja nochmal einen extra Podcast.
Ja, genau, ist doch herrlich. Und wie gesagt, letzte Frage, gibt es einen Sylterin, die Sie besonders beeindruckt?
Also man könnte ja sagen, es gibt Sylter, die man bewundern könnte, weil die sagenhafte Tellerwäscherkarrieren hingelegt haben. Das ist ja auch, das verlangt mir auch Respekt ab. Aber ich bewundere eher die Menschen hier vor Ort, die sich ehrenamtlich engagieren. Also sei es für Jugend- oder Sportarbeit. Wir haben eine Sylter-Tafel, wir haben eine Sylter-Telefonseelsorge, Hospizarbeit. Also all das Kleine, was nötig ist, damit wir die Insel für die Sylter und Sylterinnen lebenswert erhalten. Also und alles dies, was nicht an die große Glocke gehängt wird. Also diese Menschen, die das so nebenbei nochmal neben ihrem anstrengenden Job in der Saison machen, die bewundere ich. Ja.
Super, das war ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Silke von Bremen. Und viel Erfolg mit Ihrem Debütroman Stumme Zeit.
Danke, Herr Gastorf.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.